zu drücken. Ja, genau. Genau, wir machen Preisdruck. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, das einerseits für etliche ein Stück weit bekannt ist, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht, auch wenn man schon jahrzehntelang im Glauben ist, ein Thema, das uns immer wieder neu bewegt, nämlich das Thema Gott erleben. Wie ist das eigentlich? Kann man Gott erleben? Ist er real? Und wie erleben wir ihn? Es ist ja so, dass wenn man vielleicht irgendwann einmal zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann liest man die Bibel, man fühlt sich angesprochen, aber man hört dann vielleicht von anderen, wie sie Gott ganz massiv erlebt haben, wie sie mit Gott ein ganz tiefgreifendes Erlebnis gehabt haben. Und es kann sein, dass der eine oder andere sagt, ja, das war eigentlich bei mir nie so der Fall. Ich weiß zwar, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass ich weiß auch, dass Jesus für mich gestorben ist und dass, wenn ich an ihn glaube, dass ich dann ewiges Leben habe, das weiß ich, aber ein tiefgreifendes Erlebnis, das kann ich eigentlich von mir nicht sagen. Es sind so vereinzelte kleine Erlebnisse vielleicht, aber nicht so etwas Schwergewichtiges. Ich habe einen Bruder gekannt, der hat gesagt, er wollte gar nichts wissen von Gott und ging sein eigenes Leben, und dann plötzlich hörte er eine Stimme, und zwar akustisch, das haben ja die wenigsten, die das erleben, und dann sagte diese Stimme einfach aus dem Nichts heraus, gib mir dein Leben. Und er hat irgendwie sofort gespürt, das ist Gott, und hat gesagt, hier hast du es. Ja. Also das war so eine ganz kurze Sache, aber eine tiefgreifende Sache, also etwas Außergewöhnliches. Bei mir war das ganz anders. Bei mir war das so, ich dachte, ja, ich denke, es gibt schon einen Gott, aber die Bibel und das ist vielleicht ein interessantes Buch, aber warum soll das Gottes Wort sein? Es kann ja auch der Koran Gottes Wort sein oder irgendwelche hinduistische Schriften, buddhistische Schriften. Und ich hatte das Vorrecht, dass ich dann mit 16 Jahren des Öfteren Gespräche mit meinem Opa führen durfte. Und dann habe ich ihn so frei heraus gefragt, du Opa, von wo weißt du eigentlich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wie kannst du das sagen? Wie wollen wir Menschen das wissen? Und dann sagte er, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, aber ich kann dir sagen, ich habe in der Bibel ganz viele Prophezeiungen gefunden, die schon Jahrtausende alt sind und die wirklich real in Erfüllung gingen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo zum Beispiel? Und dann hat er mir diese Bibelstellen im Alten Testament gezeigt, wo Gott angekündigt hat, dass er sein Volk Israel zerstreuen wird in die ganze Welt. Überall werden sie zerstreut. Er hat mir gezeigt, dass das Volk Israel ein Fluch sein wird unter den Nationen, eine Spottrede. Das ist schon seit über 2.500 Jahren, steht das in der Bibel. Und wenn wir die letzten 2.000 Jahre jüdische Geschichte anschauen, dann müssen wir feststellen, das hat wirklich gestimmt. Gott hat sein Volk in alle Nationen zerstreut und überall waren sie zum Spott, überall hat man sie verfolgt, bedrängt, genau wie es in den Propheten geschrieben steht. Und das Beste ist, Gott hat aber auch verheißen, dass er sein Volk zurückführen wird in sein Land und sie wieder da einsetzen wird. Und das durften wir ja mehr oder weniger alle miterleben, besonders die Älteren unter uns. 1948 ist der Staat Israel gegründet worden. Die Jüngeren können es in den Geschichtsbüchern nachlesen, das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall haben, ist das eine Prophezeiung, die sich real erfüllt hat. Und da haben wir dann auch noch andere Dinge gezeigt, zum Beispiel, dass es einmal Raumfahrt geben wird, auch das steht in der Bibel. Oder dass es einen Fernseher geben wird, auch das ist in der Bibel prophezeit. Und dann wurde mir das mit 16 Jahren, wurde mir das dann so vor Augen geführt, dann habe ich gesagt, also wenn da ein Gott ist, der vor 2.500 Jahren diese Dinge schon geschrieben hat, in seinem Wort geschrieben hat, dann zeigt mir, dass eben die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und das war für mich dann so ein Erlebnis. Jemand anders erlebt Gott ganz anders. Das ist ja so, es ist schön, wenn wir einander erzählen, wie wir Gott erleben. Das ist ganz wichtig. Und wir können uns auch darüber freuen. Aber wenn wir aus den Erlebnissen von anderen hören und denken, ja, bei mir müsste es doch auch so gehen, dann irren wir uns. Es ist nämlich so, dass Gott ganz individuell einem Menschen begegnet. Er ist immer wieder anders. Und ich werde aus der Bibel auch ein paar Beispiele zeigen, wie Gott den Menschen ganz unterschiedlich begegnet ist. Immer wieder anders. Er spricht den Menschen genau da an, wo er es nötig hat. Wir haben einen individuellen Gott. Und ich glaube, auch Gläubigen, die vielleicht schon länger im Glauben sind, fällt das immer wieder schwer, zu sehen, dass andere ganz anders geführt werden. Man hat selber mit Gott Erfahrungen gemacht, mit Gott Erlebnisse gemacht, und dann denkt man, ja, also wenn der andere auch richtig wäre, dann müsste er doch theoretisch diese Erlebnisse auch in der Weise machen. Und es ist eben nicht so. Gott ist immer wieder anders. Er ist immer wieder neu. Er ist ganz individuell. Und eigentlich ist das auch wunderbar. Genauso vielfältig wie die Schöpfung ist, so vielfältig ist unser Gott natürlich noch viel mehr als nur die Schöpfung. Die Schöpfung ist nur ein Abbild von dem, von seiner Vielfalt. Wenn wir die einzelnen Blumen anschauen, wenn wir die Tiere anschauen, nur schon die Insektenwelt, die Fischwelt, dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus, weil sie so vielfältig ist. Also, wie wir Gott erleben, das können wir im Einzelnen nicht sagen. Wir können zwar erzählen, wie wir ihn erlebt haben, falls wir ihn erlebt haben, aber ob der andere das auch so erlebt, das ist völlig offen. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, Gott erlebt zu haben. Und ich denke, Menschen, die das noch nicht erfahren haben, die stellen sich natürlich die Frage, ist das wirklich wahr oder haben Sie sich das nur eingebildet? Wir hatten kürzlich ein Gespräch und da ging es darum, ja, ist jetzt Gott wirklich Realität? Und so kritisch denkende Leute, die sagen dann immer, ja, wenn sie dann so Beispiele hören, über die Gott, über die Schöpfung und so, dann, und die Leute sagen, ich habe Gott so erlebt, dann sagen die oft, ja, das war halt Zufall. Bei dir hat es der Zufall so ergeben. Was willst du sagen, dass das Gott ist? Also viele, ein kleines Beispiel, man kann ja auch aus Kleinigkeiten eine große Sache machen. Da kommt jemand in eine Gemeinde und sagt, stellt euch vor, ich habe letzten Freitag ging ich in ein Einkaufszentrum, das Parkhaus sah ziemlich voll aus und ich habe dann gebetet, Herr, schenk du mir einen guten Parkplatz. Und dann kommt man um die Ecke und da ist genau ein Parkplatz. Und dann erzählen die Leute das mit einer Begeisterung. Ich habe Gott erlebt, er hat mir mein Gebet erhört. Und da muss man natürlich die Kritiker ein Stück weit verstehen, die dann sagen, Moment mal, also das kann ja ein totaler Zufall sein. Das mag ja sein, dass du das jetzt so interpretierst, aber das ist mir auch schon passiert, ohne dass ich gebetet habe. Also von daher ist es vielleicht schön, wenn wir so ein Erlebnis erzählen, ja, das wir mit Gott gemacht haben, aber wir müssen dann das auch immer in einem gewissen Verhältnis sehen und nicht gleich denken, die anderen schließen jetzt aufgrund dieses Erlebnisses daraus, dass es Gott gibt. Für mich ist es so, ich habe Gott eigentlich kaum in einer, ich sage jetzt mal, in einer absolut spektakulären Weise erlebt, aber ganz viele kleinere Dinge, die mir aber gezeigt haben, er ist da, er umgibt mich, er versorgt mich und er führt mich auch ganz wunderbar. Allerdings sind die Führungen Gottes natürlich nicht immer so, dass man sagen kann, ja, es war so richtig angenehm, es war schön und mit Gott ist das Leben einfach nur super, sondern es gab natürlich auch immer da Tiefpunkte, das ist ganz klar, aber in diesen Tiefpunkten konnte ich Gott manchmal eben noch tiefer erleben, als wenn es einem so richtig gut geht. Das ist eben auch wichtig, dass wir das sehen. Also, entspringen die Erlebnisse mit Gott irgendwelchen Wunschvorstellungen? Das ist natürlich durchaus möglich, dass die einen das so interpretieren. Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott, gehen davon aus, dass jegliche Vorstellung von einem Schöpfergott nur deshalb vorhanden ist, weil man nicht wahrhaben will, dass man mit dem Tod die Existenz aufhört. Also es gibt ja einerseits das Bedürfnis in den Menschen, ewig zu leben. Ich möchte nicht einfach irgendwo mal sterben und in nichts mehr sein, sondern ich möchte weiter existieren. Dieses Bedürfnis ist in den Menschen grundsätzlich da. Ich interpretiere dieses Bedürfnis so, in den Sprüchen irgendwo steht, oder im Prediger steht, Gott hat die Ewigkeit in den Mensch, in das menschliche Herz hineingelegt. Das heißt, etwas von der Ewigkeit, das ist in uns drin und auch ein Bedürfnis nach Ewigkeit. Allerdings muss ich sagen, wenn ich dann junge Leute sehe, die sagen, ich wünschte mir, es gäbe eine Medizin, wo man 300 oder 500 Jahre leben könnte oder überhaupt nicht mehr sterben müsste, dann müsste ich sagen, also das wäre für mich eine Strafe. Wenn ich in diesem Körper, der ja immer ein bisschen mehr Zipperlein bekommt, immer ein bisschen mehr Schwierigkeiten bekommt mit zunehmendem Alter, wenn ich in diesem Körper 300 Jahre leben müsste, das wäre für mich eine Strafe. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Lust hier in diesem Körper 300 Jahre zu leben. Und trotzdem ist hier eine Sehnsucht nach Ewigkeit da und ich bin so dankbar, dass ich meinen Gott kennen darf und dass ich weiß, er hat einen neuen Leib für mich bereitet. Er hat für mich eine Wohnung bereitet in seinem Reich und in diesem Reich herrscht dann eben nur die Liebe, nur die Freude, der Frieden. Und das wird so gewaltig sein, wir können es uns heute gar nicht vorstellen. Ich behaupte sogar, wenn wir heute eine Minute da oben reinschauen könnten, wir kämen ganz anders zurück. Wir wären so tief berührt von dem, was wir da oben erleben würden, dass wir sagen, ach was reden wir uns einfach noch auf da über diese Kleinigkeiten. Heute Nacht hat mich eine Mücke geplagt, immer wieder macht und ich bin aufgeschreckt und sage, ja, was muss jetzt das sein und so. Das sind eigentlich alles so Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht so bedeutend sind und trotzdem überlegt man sich, was macht man nächste Nacht, dass keine solche Mücke mehr kommt. Ist schon etwas ärgerlich. Also ein Atheist, der sagt, die Menschen wollen einfach nicht, wollen weiter existieren und wollen nicht akzeptieren, dass mit dem Tod alles definitiv aus ist. Deshalb haben die Menschen Gott erfunden, deshalb haben sie das ewige Leben erfunden und die Auferstehung aus den Toten haben sie auch erfunden. Diese Überlegungen scheinen vielleicht plausibel zu sein. Auf der anderen Seite werden wir in dieser Welt mit einer unzählbaren Vielfalt von Leben konfrontiert. Die Menschheit kennt nicht einmal alle Tiere, die existieren. Vielleicht sind die Säugetiere alle registriert, aber noch lang nicht alle Wesen in den Meerestiefen, geschweige denn alle Insekten und Mikroben. Was die Wissenschaft aber eindeutig weiß, ist die Tatsache, dass jedes lebendige Wesen eine entsprechende Information benötigt, um genau das zu werden, wozu es bestimmt ist. Nur eine Samen- und Eizelle mit den Geninformationen eines Elefanten lässt auch einen Elefanten entstehen. Man kann ja heute, und das ist erschreckend, man kann heute die Geninformationen mischen. Ich habe mal ein Foto gesehen von einer leuchtenden Tabakpflanze. Und man hat also in diese Tabakpflanze die Geninformation eines Leuchtkäfers hineingebracht, sodass diese Tabakpflanze in der Nacht geleuchtet hat. Das heißt, man kann diese Informationen heute mischen. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil wir jetzt anfangen, an der Schöpfung herum zu manipulieren. Aber was es zeigt, jedes Wesen besteht aus Information. Und aus unseren Erfahrungen weiß man auch, dass es noch nie eine wohlstrukturierte Information, dass noch nie eine Information entstanden ist ohne einen Informationsgeber. Bis jetzt war es immer so, etwas Wohlgeordnetes muss durch einen Informationsgeber entstanden sein. Anders geht es bis jetzt gar nicht. Also ohne dass vorher nicht etwas da war, entsteht nichts. Also man hat das nicht. Man hat zwar Mutationen, Veränderungen festgestellt, aber dass aus dem Nichts, aus Null Information plötzlich eine Vielfalt von Informationen entsteht, das hat man noch nicht entdeckt. Ich habe kürzlich ein interessantes Beispiel gehört. Die Evolutionstheoretiker, die gehen ja davon aus, dass sich alles so aus kleinen Wesen entwickelt hat und immer weiterentwickelt hat. Und jede Zelle hat sich in ihrem Bereich so weiterentwickelt, dass man, dass sie eben überleben konnte. Und so hat zum Beispiel der Magen hat sich in der Entwicklung so aufgebaut, dass er gewisse Säfte und Säuren produziert, damit die Nahrung verdaut werden kann. Aber der Magen, und das ist auch sein Auftrag, aber der Magen würde sich nie und nimmer als Gebärmutter eignen. Das ist ganz klar. Jetzt hat aber unser Schöpfer einen Frosch, ich sage jetzt mal, geschaffen, der in seinen Magen Samen und Eizellen aufnehmen kann, und dieser Frosch in seinem Magen entwickeln sich dann kleine Frösche. Und diese kleinen Frösche, wenn sie eine gewisse Größe haben, kommen die dann aus dem Mund heraus, werden aus dem Mund geboren. Und wenn diese Prozedur zu Ende ist, dann fängt der Frosch wieder an, in den gleichen Behälter eben Nahrung aufzunehmen. Man muss sich das einmal vorstellen. Passt eigentlich mit der Evolution überhaupt nicht zusammen. Also wenn wir die Vielfalt des irdischen Lebens anschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Informationsgeber für dieses Leben gibt, fast unendlich mal größer, als dass dieser inexistent ist. Für mich ist klar, der Informationsgeber ist Gott, und zwar der Gott, der in seinem Wort bezeugt, in Johannes 1, Vers 1 bis 3, im Anfang war das Wort, der Logos, die Information, die Rechnung, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, er ist der Informationsgeber. Dieses war im Anfang bei Gott. Es ist ja so, wenn wir die Geninformation sichtbar machen wollen, dann machen die Wissenschaftler, es sind ja übrigens nur vier Grundbausteine, die jeweils in der richtigen Reihenfolge aufgelistet werden, damit es eine Gesamtinformation gibt. Das sind dann diese vier Buchstaben, die sie brauchen, um dann die ganze genetische Aufbau sichtbar zu machen. Also mit Buchstaben kann man also Information definieren, das ist klar. Alles ist durch dasselbe Wort entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und nicht zuletzt deshalb schreibt auch Paulus, und ich denke, gerade in der Wissenschaft darf man das immer mehr sehen. Damals wusste ja noch keiner etwas von Genetik. Vor 2000 Jahren. Paulus schreibt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den erschaffenden Werken durch Nachdenken wahrgenommen. An der Schöpfung kann man erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, aber damit ist natürlich noch nicht klar, ob und wie man diesen Schöpfergott ganz persönlich erleben kann. Ist er ein Schöpfergott, der sich um uns kleine Menschen kümmert, wenn man in der Wissenschaft mal staunt, wie groß das Weltall ist? Es gibt zwar auch andere Ausleger, die sagen, es ist viel kleiner als wir denken, aber das will ich jetzt hier nicht auflisten, auf jeden Fall. Dann sind wir Menschen so klein, so unbedeutend, dann sind wir wie Mikroben. Man sieht sie praktisch kaum, wenn man jetzt mal vom Weltall aus sieht. Und dann stellt sich die Frage, hat dieser Gott überhaupt noch Zeit für jedes Einzelne? Jesus gibt hier eine ganz klare Antwort. Er sagt ganz eindeutig, kein Spatz fällt vom Himmel ohne unseren Vater. Das heißt, jeder Spatz, der am Boden liegt und stirbt, bei jedem Spatz wusste der Vater Bescheid. Und jedes Haar von unserem Haupt ist gezählt. Und das zeigt, Gott hat wirklich alles im Griff. Wir haben zwar manchmal den Eindruck, wenn wir das Chaos in dieser Welt sehen, dann haben wir den Eindruck, also ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass du es im Griff hast. Ja. Es sieht alles so chaotisch aus. Allerdings müssen wir sagen, dass auch unsere Bibel gerade in der Offenbarung zeigt, dass das Chaos noch zunehmen wird. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann dürfen wir feststellen, dass Gott sich den Menschen immer wieder gezeigt und dadurch erlebbar gemacht hat. Allerdings muss man auch sagen, dass Gott sich eher selten in großen Menschenmengen gezeigt hat, sondern den meisten Menschen einzeln und ganz persönlich begegnet ist. Es ist auch der Wunsch und das Ziel Gottes, mit jedem Menschen eine ganz persönliche Beziehung zu haben. Und zwar eine tiefe Liebesbeziehung. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen und ihn auch ganz real erleben. Aber wie wir ihn erleben, das müssen wir natürlich ihm überlassen. Also wenn wir ein Leben lang uns danach sehnen, ich möchte Gott einmal so erleben wie der Lazarus, der quasi aus den Toten auferweckt wurde, nachdem er schon 4 Tage tot war. So möchte ich Gott erleben und das brauche ich unbedingt. Dann muss es uns nicht wundern, wenn wir dann enttäuscht werden, weil Gott mit uns einen anderen Plan hat. Es gab ja eine Frau in Samaria, der ihr Leben war ein ziemliches Tohuwabohu. Sie hatte 5 Männer und jetzt war sie wieder mit einem Mann zusammen, mit dem war sie aber nicht verheiratet. Und sie war natürlich entsprechend von der Gesellschaft ein bisschen verachtet, gering geschätzt und musste deshalb mittags um 12 musste sie zum Brunnen in der größten Tageshitze. Keine Klimaanlage, nichts. Mit ihrem Krug zum Brunnen gehen und da sieht sie einen Juden und denkt, ja, der Jude, der wird mich sowieso ignorieren, der wird mich überhaupt nicht ansprechen. Also ich bin schon in meiner Stadt, bin ich nicht so sehr angesehen, alle schauen mich ein bisschen scheel an und Samariter sind aber in den Augen der Juden sowieso Zweitklassmenschen und ich bin unter den Zweitklassmenschen nochmal ein Zweitklassmensch. Und jetzt begegne ich hier einem Juden. Ja, der wird mich ignorieren oder wird mich vielleicht anspucken oder was auch immer. Und dann sagt er, Frau, gib mir zu trinken. Was? Du, der du ein Jude bist, fragst mich, die ich eine samaritische Frau bin, dass ich dir zu trinken gebe? Das glaube ich ja nicht. Du sprichst mich an. Gibst du mir so viel Wertschätzung? Ich meine, aus heutiger Sicht würden wir diese Aufforderung anders interpretieren. Da würde eine Frau sagen, was ist Jesus für ein arroganter Kerl? Ja, der denkt einfach, die Frauen, das sind nur die, die zu dienen haben. Und der sagt zur Frau, gib mir was zu trinken. War überhaupt nicht so. Er sagte, Frau, gib mir doch etwas zu trinken. Und sie war überwältigt. Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist, und wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Was? Der bietet mir noch lebendiges Wasser an? Zuerst bleibt diese Frau auf der materiellen Ebene liegen. Zuerst macht sie Folgendes, zuerst denkt sie, aber Du hast ja gar kein Schöpfgefäß. Wie willst du mir Wasser zu geben? Oder bist du größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und Jesus
sagt, wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr Durst haben.
Und jetzt, also zuerst ist es das materielle Wasser. Und jetzt kommt die nächste Schicht. Sie denkt, aha, der hat ein Zauberwasser. Und zwar so ein Zauberwasser, dass wenn ich das einmal trinke, dass ich nie mehr an diesen Brunnen gehen muss. Und dann führt sie der Herr noch eine Ebene höher. Es geht nämlich nicht um ein Zauberwasser, wo man dann körperlich nie mehr Durst hat, sondern es geht um ein Wasser, das Geist und Seele zutiefst erfüllt und befriedigt. In dieser Welt ist es ja so, wir haben ganz viele Möglichkeiten, uns zu vergnügen. Wir haben viele Möglichkeiten, uns etwas zu gönnen. Wir können nach Kreta gehen, in den Urlaub. Wir können das gute Essen genießen und so. Wir können uns vielleicht auch schöne Dinge kaufen, die uns gefallen. Aber bei all diesen Dingen, man merkt, es kommt eine gewisse Erfüllung und dann ist man relativ schnell satt und dann kommt das Nächste. Es dürstet uns immer wieder noch ein bisschen mehr. Ich rede jetzt mal auf dem natürlich-menschlichen Bereich. Viele Menschen haben ein großes Vakuum in ihrer Seele und dann suchen sie im Buddhismus, in der Esoterik, in der Philosophie, versuchen sie dieses Vakuum in ihrem Herzen auszufüllen und denken, ja, wenn ich mich da hineingebe, dann gibt es eine Sattheit. Meine Seele, die dürstet, die hat Durst, mein Geist ist durstig, ich muss hier eine Erfüllung haben. Und man merkt irgendwie bei allem, wenn man längere Zeit dabei ist, so richtig erfüllt und erquickt bin ich nicht. Es bleibt immer irgendwie eine Unbefriedigtheit zurück, über längere Sicht. Am Anfang ist man vielleicht begeistert. Und ich darf es erleben, bei Jesus ist es genau umgekehrt. Am Anfang hat man so, ach ja, da, mit diesem Jesus, der ist so besonders heilig und so fromm und der passt gar nicht zu meinem sündigen Leben und ich bin so ein elender Mensch. Ich weiß noch gut, als ich als 16-Jähriger in einem Jugendkreis gewesen bin, dann hat mir ein Bruder gesagt, du, hast du gewusst, wir sind heilig? Und ich habe gesagt, nein, nein, ich bin heilig, stell dir vor, ich bin niemals heilig, ich habe so viel Dreck am Stecken und so und habe mir schon so vieles geleistet, ich kann unmöglich heilig sein. Ich hatte eine ganz falsche Vorstellung von dem, was heilig ist. Ich hatte die Vorstellung, man muss zuerst mal so leben wie Franz von Assisi und dann kann man heilig werden. Ja? Oder der Papst muss mich heilig sprechen oder was auch immer. Bis ich dann später durch die Bibel erkennen durfte, wenn Gott mich ruft, wenn Gott in mein Leben hineinkommt, wenn sein Heiliger Geist in meinem Herzen Raum gewonnen hat, dann bin ich heilig. Nicht, weil ich so ein anständiger und vorbildlicher Mensch bin, sondern weil er mich heilig gemacht hat. Das ist ein Riesenunterschied. Und diese Frau hat dann plötzlich dieses Lebenswasser entdeckt. Und in dieser wunderbaren Geschichte sehen wir, wie Jesus sich interessiert für diese Frau, die ein kaputtes Leben hat, bei der so vieles schief läuft im Leben und die zu den Untermenschen in Anführungszeichen gehörte. Er interessiert sich für diese Frau. Er gibt dieser Frau Wertschätzung und sie hat erkannt, er liebt mich. Der achtet mich, obwohl er weiß, dass ich 5 Männer gehabt habe und den Mann, den ich jetzt habe, ist nicht meiner. Der schätzt mich. Der bietet mir das wahre Lebenswasser an. Was ist das für ein Mann? Und die war so voll von Jesus, dass sie in die Stadt hineingeht und erklärt, ich habe den Messias entdeckt, ich habe ihn erkannt. Und die Menschen glauben dieser Frau. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Man könnte sagen, im Moment mal, ja komm du. Also komm, wir kennen dein Leben, hör doch auf und so. Du bist dann eine Schwärmerin. Nein, die haben gemerkt, da ist was dran. Und dann blieb Jesus 2 Tage in dieser Stadt. Und hat mit ihnen gesprochen. Und dann sagen sie, ja, wir haben geglaubt, dass diese Frau gesagt hat, aber jetzt glauben wir noch viel mehr, jetzt wo wir dich live gesehen und gehört haben. Gott begegnet Menschen ganz individuell, total. Dieser Frau begegnet er so, am Jakobsbrunnen, in der Mittagshitze. Es ist eine andere Frau,
die wird beim Ehebruch ertappt und man schleift sie hinaus auf den Platz, stellt sie vor Jesus und sagt, Mose hat uns geboten, diese Frau zu steinigen. Diese Frau spürt schon, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen, mit mir ist es aus, ich habe es verbockt, ich bin verloren und Gott wird mich wahrscheinlich auch noch strafen, ich bin am Ende. Und sie wartet nur noch, bis Jesus sagt, ja, fangt an. Jesus sagt nichts, er fängt an, so in den Sand zu schreiben. Und die schauen so, was macht er da eigentlich? Warum antwortet er nicht jetzt? Wir wollen von dir hören, was wir mit dieser Frau machen müssen. Mose hat uns ganz klar gesagt, wir müssen sie steinigen. Er schaut auf, blickt in die Runde und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Fängt wieder an und schreibt in den Sand. Das ist übrigens das einzige Mal, wo wir in der Bibel lesen, dass Jesus schreibt. Er konnte natürlich sehr gut lesen, das ist keine Frage, und er konnte sicher auch schreiben, aber er hat nie einen Brief geschrieben, er hat nie etwas geschrieben, nur in den Sand, und das war nachher wieder weg. Ja, Jesus wollte ganz bewusst, dass man nicht irgendwo da mal so ein Papier von ihm findet und sagt, das hat Jesus ganz persönlich geschrieben. Er hat nur gesprochen und alles, was er gesprochen hat, wurde von Jüngern oder von Historikern aufgeschrieben, wie Lukas, der Arzt zum Beispiel. Und dann ist wieder eine Ruhe, es passiert nichts. Die Ältesten denken, ja, also ich habe auch schon einiges auf dem Kerbholz und so, also ich kann unmöglich den ersten Stein werfen und dann gehen die Ältesten weg. Die Jüngeren merken also, wenn die Ältesten, ja, also mit mir stimmt ja auch nicht alles, also ich kann nicht den ersten Stein werfen. Am Schluss ist Jesus ganz allein mit dieser Frau auf dem Platz. Ganz allein. Und er spricht sie an und sie denkt, was kommt jetzt? Wo sind deine Verkläger? Niemand, es verklagt mich niemand, ist niemand mehr da. Auch ich verurteile dich nicht. Was? Der verurteilt mich auch nicht. Was ist das für ein Mann, der mich so liebt, obwohl ich so versagt habe, so elendiglich versagt habe? Was ist das für ein Mann? Und sie war tief bewegt. Diese Frau hatte also eine ganz persönliche Begegnung mit Gott auf einer anderen Ebene. Das war nicht an einem Brunnen. Diese Frau war kurz vor dem Tod und begegnet Gott. Ich möchte noch über Voraussetzungen sprechen, um Gott erleben zu können. Und dann noch ein letztes Beispiel, an einem letzten Beispiel das auch deutlich machen. In den meisten Fällen gibt es gewisse Voraussetzungen, damit man Gott erleben kann. In der Bibel finden wir einen interessanten Hinweis, in Jakobus 4, 8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also wenn wir uns ihm nahen, wenn wir sagen, ich möchte ihm näher kommen, näher mein Gott zu dir, haben ja die Menschen gesungen auf der Titanic, als das Schiff unterging, näher mein Gott zu dir, so naht er sich euch. Wer Gott näher kommen möchte und dies anstrebt, wird früher oder später die Nähe Gottes spüren und somit auch Gott erleben. Doch wie kommt man Gott näher? Ein Mensch sollte glauben oder zumindest ahnen, dass Gott existiert. Das ist so wie das Fundament. Ich muss mindestens eine Ahnung haben, dass es diesen Gott gibt. Ich werde immer wieder auch erinnert an Menschen, die das Zeugnis gegeben haben. Sie waren in einer schwierigen Situation, wussten nicht, ob es einen Gott gibt, aber sie haben gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir jetzt. Und Gott hat ihnen geholfen und sie haben sich Gott zugewendet. Also das ist wichtig, man muss das ahnen mindestens. Jeder, der Gott näher kommen möchte, darf auch zu ihm rufen oder soll ihn ansprechen. Ich weiß noch gut, als ich einer jungen Frau in Berlin begegnet bin, die erzählt hat, dass sie ihren Vater und ihren Freund im gleichen Jahr verloren hat. Und sie kann sich einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass es einen Gott der Liebe gibt, der so etwas zulässt. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie Gott einmal gefragt, warum das passiert ist? Oder haben Sie mal versucht, mit Gott in Kontakt zu treten? Dann sagt sie, nein. Das war für mich so symptomatisch. Menschen sprechen gerne mit anderen Menschen über Gott, aber sie suchen nicht eine direkte Beziehung zu Gott. Sie suchen nicht, ihn direkt anzusprechen. Wenn ein Mensch die Fragen des Lebens mit Gott bespricht, dann betet der Mensch und dann naht er sich Gott. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass der Mensch Gott anrufen soll. Und so lesen wir auch in den Psalmen, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und dritter Punkt, wenn wir zu Gott beten und ihn erleben möchten, dann sollten wir ihn auch besser kennenlernen, indem wir das lesen und hören, was er uns in seinem Wort zu sagen hat. Wer die Bibel mit aufgeschlossenem Herzen liest, lernt Gott immer besser kennen. Und darum kann ich sagen, dass wenn aus Erfahrung, seit 34-jähriger Erfahrung, je mehr ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, desto mehr bin ich fasziniert, bin ich völlig überwältigt von diesem wunderbaren Wesen Gottes. Allerdings ist dieses Wesen Gottes der Liebe, das ist oft verborgen. Manchmal lesen wir so dunkle, unverständliche Geschichten in der Bibel, wo wir uns am Kopf kratzen und fragen, das kann doch nicht sein, dass das dieser Gott der Liebe ist. Und erst wenn man ein bisschen dahinter schaut, dann merkt man, aha, du hast hier tiefe, geheime Absichten. Diese junge Frau, die Gott nicht verstehen konnte, sagt er, für sie kann es keinen Gott der Liebe geben, der so etwas zulässt. Da hätte man eigentlich ihr erzählen müssen, ich weiß noch jemand, der viel Schwereres erlebt hat. In der Bibel lesen wir nämlich von der Noemi. Die hat zuerst ihren Mann verloren, dann hat sie ihre beiden Söhne verloren und am Schluss war sie eine arme, einsame, verbitterte Frau und für eine Frau damals war das die absolute Katastrophe. Und dann erlebt sie plötzlich, dass sie eine wunderbare Schwiegertochter hat. Eine Schwiegertochter, die voll und ganz zu ihr steht. Die von Noemi nichts erben konnte, sondern nur in Noemi eigentlich nur eine verbitterte alte Frau sah. Und trotzdem hat sie gesagt, dein Volk ist mein Volk und da wo du hingehst, gehe ich auch hin und dein Gott ist mein Gott. Ich bleibe bei dir, bis dass der Tod uns scheidet. Also ich rede jetzt sinngemäß. Plötzlich wird der Noemi bewusst, ja, Gott hat mir zwar meinen Mann und meine beiden Söhne weggenommen, aber er hat mir in meiner Schwiegertochter, das ist erst noch eine ausländische Schwiegertochter, ja, hat er mir so eine Kostbarkeit geschenkt, ich bin so reich. Und der Reichtum wurde dann auch den anderen Frauen in Bethlehem bewusst, als sie sagen, deine Schwiegertochter, die dich liebt, ist mehr wert als 7 Söhne. Plötzlich wird eine Frau, die eigentlich total verbittert ist, sie sagt, ja, nennt mich nicht mehr Noemi, nennt mich Mara, ja, denn Gott hat mir viel Bitteres zugefügt, wird unglaublich reich durch eine Schwiegertochter, die mehr wert ist als 7 Söhne. Drittens, wenn wir zu Gott beten und ihn erleben möchten, dann sollten wir ihn eben also besser kennen, das habe ich gesagt. Das wichtige, dann der vierte Punkt, ein wichtiger Punkt ist auch die Gemeinschaft mit solchen, die ebenfalls eine lebendige Beziehung zu Gott haben. In einer solchen Gemeinschaft erfahren wir auch, wie andere Menschen Gott erleben. Durch die Beachtung dieser Punkte bringt ein Mensch die Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck. Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich erleben und macht deutlich, dass er eben Gott erfahren möchte. Wer dabei bleibt, in dieser Sehnsucht verharrt, wird Gott früher oder später erleben. Es kann natürlich nicht sein, dass einer sagt, ja, ich habe Gott bis heute noch nie erlebt und ich rufe ihn jetzt mal an
Und wenn ich dann einen Monat lang oder ein Jahr lang nichts erlebe, dann ist dieser Gott nichts mehr wert. Nein, sondern Herr, du hast mich jetzt vielleicht seit 3 Jahren, habe ich dich noch nicht so erlebt, aber ich habe eine Sehnsucht nach dir, ich möchte dich erleben. Schenk du mir doch eine persönliche Begegnung mit dir. Es gibt auch Dinge, die uns daran hindern, Gott erleben zu können. Das sind einerseits unsere Vorstellungen, wann und wie wir Gott erleben möchten. Und wenn wir diese Vorstellungen haben, dann verschließen wir unsere Augen für das, was Gott uns zeigen und erleben lassen möchte. Allzu oft haben die Menschen eine ganz genaue Vorstellung davon, was Gott an ihnen zu tun hat. Es gibt Menschen, die denken, Gott, ich will erleben, ich will dich erleben, indem du mir Erfolg, Reichtum, Macht gibst. Herr, ich will dich erleben, indem du mir viel Vergnügen und Genuss schenkst. Wenn man natürlich so an Gott herantritt, dann läuft man Gefahr, eben von diesem Gott enttäuscht zu werden. Nebenbei, es gab auch einige, die haben Satan um diese Dinge gebeten und Satan hat ihnen diese Dinge gegeben, aber dabei haben sie ihre Seele verloren. Von John Lennon weiß man, dass er Satan gesagt hat, ich gebe dir meine Seele, wenn du uns, den Beatles, Erfolg gibst. Und Satan hat die Seele von John Lennon dann auch einkassiert, einige Jahre oder Jahrzehnte später. Wenn wir nicht auf das hören wollen, was er uns durch sein Wort sagen will, dann hindern wir Gott, erleben zu können. Menschen, die Gott nicht gehorchen, erleben auch nicht das wunderbare Wirken Gottes. Oft erleben wir Gott auch zu einem späteren Zeitpunkt, oder ganz anders, als wir denken. Das Wie und Wann sollten wir immer Gott überlassen. Denn er weiß immer besser, was wirklich gut ist für uns. Ich möchte noch als letztes ein Beispiel zeigen, ob man Gott erlebt oder nicht, hängt überhaupt nicht damit zusammen, wie perfekt wir sind, sondern vielmehr damit, ob wir den Wunsch oder die Sehnsucht haben, Gott kennenzulernen oder ihm näher zu kommen. Jakob zum Beispiel war ein schwieriger Mensch mit einem schwierigen Leben. Er war mit Fehlern behaftet und sein Verhalten war nicht immer unbedingt sympathisch. Also wenn wir das Leben von Jakob lesen, dann sagen wir, ja, das ist mir eigentlich so ein sympathischer Typ. Also typisch Jude würde man sagen, ja. Eigentlich nicht so unbedingt sympathisch, aber er hatte etwas, das Gott sehr gefallen hat. Er sehnte sich nach dem Erstgeburtsrecht, er sehnte sich nach dem Segen Gottes, das ihm aber nicht zustand, weil er als Zweiter auf die Welt kam. Sein Zwillingsbruder Esau erblickte als Erster das Licht der Welt. Jakob wünschte sich das Erstgeburtsrecht, er wünschte sich den Segen Gottes, sah aber vorerst keine Möglichkeit, an diesen Segen heranzukommen. Erst als Esau hungrig nach Hause kam und er etwas von dem zubereiteten Mahl Jakobs essen wollte, sah Jakob seine Chance und sagte zu ihm, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir das Erstgeburtsrecht? Und diese beiden Aussagen machen deutlich, dass Jakob das Erstgeburtsrecht wollte und sich danach sehnte, derweil Esau dieses Recht verachtete. Darum hat Gott an Jakob gefallen, an Esau jedoch nicht. Jakob durfte Gott auf einmalige Art und Weise erleben, währenddessen wir von Esau nichts dergleichen lesen. Allerdings erlebte Jakob den allmächtigen Gott in einer unangenehmen Situation, in einer Begebenheit, die sich niemand von uns wünschen würde. Er war nämlich auf der Flucht vor Esau, eine Flucht ist nie etwas Angenehmes, und musste draußen übernachten. Sein Kissen war ein Stein, ausgerechnet. In dieser unangenehmen Situation schenkt Gott dem Jakob ein ganz besonderes Erlebnis. Ich darf aus 1. Mose 28 ab Vers 11 lesen, will damit schließen, will einfach mit dieser Geschichte zeigen, Denn Jakob ging es eigentlich ganz schlecht. Jakob war auf der Flucht, er musste draußen übernachten. Und dann passierte das, was wir jetzt lesen. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, und die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes, legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin Yahweh, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Und das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Oh, jetzt erfährt Jakob plötzlich, nachdem er sich gesehnt hat, jahrelang gesehnt hat nach diesem Erstgeburtsrecht, nach diesem Segen Gottes, erlebt er, wie Gott ihm ganz persönlich begegnet. Und deine Nachkommen sollen werden wie der Staub auf Erden, und gegen Abend und Morgen und Mitternacht und Mittag sollst du dich ausbreiten. Heute finden wir die Juden in der ganzen Welt. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden, obwohl sie heute noch als Fluch empfunden werden. Das steht ja auch in den Propheten. Aber nach diesem Fluch kommt eine Zeit, wo die Juden, das Volk Israel, ein Segen sein wird für alle Nationen. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten, allenthalben, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir gesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Gewiss, das ist der Herr. Ist der Herr an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einer Denksäule und goss Öl darauf. Ausgerechnet da, wo Jakob freiwillig nicht übernachtet hätte, erlebt Gott er auf eine einmalige Art und Weise. Plötzlich sieht er im Traum die unsichtbare Welt Gottes, Engel, die vom Himmel auf die Erde stiegen und wieder zurück. Engel sind ja Beauftragte Gottes, die von Gott Anweisungen bekommen. Und dann macht Gott dem Jakob eine Zusage, dass er ihn behüten wird und dass er mit ihm sein wird. Gott stand zu seinem Wort und ging mit Jakob und behütete ihn. Aber das bedeutete nicht, dass Jakob ein unproblematisches Leben gehabt hätte. Jakob hat Gott erlebt und er war überaus gesegnet, aber er hatte alles andere als ein einfaches Leben. Sein Leben war auch mit viel Not und Schmerz belegt. Und trotzdem hat Gott ihn reich gesegnet und er durfte im Frieden sterben, und das im Angesicht seiner 12 Söhne, von denen er dachte, einer ist bereits schon lange Zeit tot. Wir wissen, dass Jakob jahrelang um seinen Sohn Josef getrauert hat. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du mit uns allen eine ganz persönliche Beziehung haben möchtest. Und wir müssen uns nicht mit anderen vergleichen, wir müssen nicht vergleichen, wie hat der andere dich erlebt, sondern wir dürfen einfach ganz getrost und ruhig warten, wie du mit uns verfährst, wie du uns führst, dass wir dich erleben dürfen. Und ich möchte dich bitten, in diesen Tagen auch das erfahren dürfen, dass du da bist und dass du uns einfach segnest. Amen. Gut, jetzt ist gerade unsere Frau Parese gekommen. Herzlich willkommen.
Hallo. Kann ich mehr?